MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, die heute einen Mitschnitt von der Leipziger Buchmesse 2026 dokumentiert.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich hier am Stand von MDR Kultur eingefunden haben. Mein Name ist Sabine Frank und ich begrüße mit Ihnen gemeinsam unseren Gast, die Autorin Monika Maron. Frau Maron, schön, dass Sie da sind. In den nächsten Tagen kommt bei Hoffmann und Kamp ein Band heraus, der Tagebuchnotizen versammelt, die Sie aufgezeichnet haben zwischen den Jahren 1980 und 2021. Das Buch trägt den Titel Immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig. Ich weiß, das ist ein Zitat aus einem Brief aus den frühen 1980er Jahren, aber der Buchtitel ist ja gewählt worden auch für die Aufzeichnung bis 2021. Also dieses Freundlichkeit und Ungeduld, ist das eine grundsätzliche Gemütshaltung von Ihnen?
Ich weiß es nicht genau, mein Verleger fand jedenfalls, dass dieser Titel auch heute noch zu mir passen würde.
Das hat sich also durchgezogen durch Leben und Werk, kann man das so sagen?
Naja, immer bin ich ja nicht freundlich und immer bin ich auch nicht geduldig, aber im Prinzip bemühe ich mich.
Okay. Sie hatten Ihre Tagebuchaufzeichnung nicht für die Nachwelt verfasst, sondern tatsächlich nur für sich selbst und Sie waren auch entschlossen, alle Texte zu vernichten. Sie haben geschrieben, dass eine Freundin von Ihnen den Auftrag hatte, falls Sie das selbst nicht mehr erledigen können, das tatsächlich zu machen. Jetzt haben wir das Buch in der Hand. Was ist passiert? Gibt es da eine Geschichte dazu?
Naja, also ich habe davor den Roman Das Haus geschrieben und da waren 8 Personen. Das hatte ich noch nie in einem Roman, dass ich 8 Personen gleichberechtigt bedienen musste. Und habe gedacht, da gucke ich mal in meine Tagebücher, ob ich irgendwas finde, was zu gebrauchen ist. Und eigentlich hatte ich vor diesen Tagebüchern immer Angst. Also die lagen in einer sehr großen Schublade, viele Tagebücher. Und ich habe nie reingeguckt, weil ich immer dachte, ich werde mir selbst schrecklich peinlich sein. Und ich wollte gar nicht wissen, was ich da vor 40 Jahren reingeschrieben habe. Also weil die Generation der Tagebücher davor hatte ich schon entsorgt, weil sie peinlich waren. Und dann habe ich in diese reingeguckt und dachte, ach, da ist eigentlich auch viel zeitgeschichtlich Interessantes drin. Und dann habe ich sie mir genauer angeguckt und dann hatte ich die Idee, dass man Auszüge aus diesen Tagebüchern vielleicht noch verwenden könnte.
Ja. Das heißt, es ist also nicht vom Verlag an Sie herangetragen worden, sondern Sie haben sich selbst mit der Idee angefreundet?
Ja, das war dann wirklich meine Idee, besonders über die Reisen, also als ich da ja doch sehr allein durch die Welt reisen durfte. Und was ja eine zwiespältige Situation war, also ich durfte 83, 84 hatte ich ein Visum für ein Jahr. Und was man in der DDR ja normalerweise nicht hatte, aber eben unter den Bedingungen, dass ich immer allein war, dass ich wenig Geld hatte, dass ich bei Leuten übernachtet habe, die mich gar nicht kannten, also von irgendwelchen Freunden aufs Auge gedrückt. Also wo man ja auch, sagen wir, sich etwas unbehaglich fühlte, weil man ja nicht wissen konnte, ob man eigentlich willkommen war. Also so reist man vielleicht als Student, aber ich war über 40 Jahre alt, ich hatte ein halbwüchsiges Kind, 14, 15 Jahre alt und war bis dahin sehr selbstständig. Also ich fühlte mich in meiner Rolle nicht wohl.
Ja.
Wusste aber, dass mich alle Welt beneidet natürlich um diese Reise und die Möglichkeit. Ja.
Auf die Reise kommen wir nochmal zurück, also würde ich gerne nochmal zurückkommen. Erst nochmal zu den Tagebüchern selbst, also als Kompendium, sage ich jetzt mal. Also Sie haben schon gesagt, Sie haben die Tagebücher vorher vernichtet. Das hätte mich ja jetzt auch mal interessiert, warum die so peinlich waren. Aber das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Das heißt, die Zeit, die hier abgebildet ist, ist also zwischen Ihrem ersten Roman, Flugasche, der in der DDR nicht erscheinen konnte und dann in der FAZ als Fortsetzungsroman erschienen ist und später bei S. Fischer und quasi dem Jahr 2021. Und Sie schreiben ganz am Anfang des Buches, da wurde eine Zeit lebendig, die abgearbeitet war und eingeordnet in den Erinnerungskammern. Meinen Sie das eher als so gesellschaftlichen Diskurs, dass die Zeit jetzt doch irgendwie abgelegt ist, oder war das eine persönliche Sache?
Naja, nicht nur als gesellschaftlicher Diskurs, sondern das war eine Zeit, die lag 40 Jahre zurück zum großen Teil. Und naja, wie geht man? Naja, Sie sind noch nicht so alt.
Naja, so
wie geht man mit guten Erinnerungen um? Also man denkt ja da nicht jeden Tag dran. Und auch als ich das gelesen habe, war mir ganz vieles entfallen. Und ich habe mich dann selbst erinnert. Natürlich, wenn man liest, dann sage ich, ach ja, das gab es auch. Aber es kommen darin auch Personen vor in den Tagebüchern, von denen ich überhaupt nicht mehr weiß, wer sie waren. Also man vergisst ja einfach auch.
Ja, unbedingt. Hat sich die Einordnung bestätigt, also wo Sie gesagt haben, das war abgelegt, haben Sie es genauso wiedergefunden, wie Sie es abgelegt hatten? Oder war es nochmal neu, als Sie es nochmal angeschaut haben?
Nein, also ich muss sagen, ich habe ja eigentlich zu der Zeit, als mir das mit den Tagebüchern einfiel, habe ich an einem Roman geschrieben, der im Herbst jetzt erscheint. Und ich habe gedacht, na, das ist ja prima. Am Tag schreibe ich den Roman und abends sortiere ich diese Tagebücher. Da muss ich ja nur was raussuchen und was abschreiben, so. Und das erwies sich als unmöglich.
Weil?
Weil ich einfach so tief in diese Zeit zurückgefallen bin und ein vergangenes Lebensgefühl ja auch in einem erwacht, weil man sich erinnert, wie das alles war und wie man sich gefühlt hat, was man ja auch vergessen hat, ein bisschen, wie man sich gefühlt hat. Und ich musste das wirklich unterbrechen, bis diese Tagebücher abgeschlossen waren. Und dann konnte ich den Roman weiterschreiben.
Tatsächlich, ja. Haben Sie sich selber wiedererkannt als junge Frau?
Ja, und ich war mir weniger peinlich, als ich befürchtet habe, ja.
Okay, das ist schön, ja. Es ist ja auch das Porträt einer Künstlerin als junge Frau, ja. Sind Sie noch dieselbe Künstlerin, die Sie damals gewesen sind?
Ja, dieselbe kann man mit 85 nicht sein, die man mit 42 war. Aber ich bin mir auch nicht fremd.
Ja.
Ich bin eben nur jünger.
Ja. Sie haben selber schon erzählt, dass Sie, das macht einen Großteil oder einen beachtlichen Teil der Tagebücher aus, dass Sie ein Jahr lang unterwegs gewesen sind in Europa und in Amerika. Sie hatten sehr lange gekämpft um diese Reise, um die Genehmigung für die Reise und für den Pass natürlich, der da dran hing. Das war, nachdem Ihre ersten beiden Bücher abgelehnt waren und nicht im Osten erscheinen konnten. Und ich zitiere Sie mal hier in Ihren Tagebüchern, welche Erwartungen Sie an die Reise geknüpft hatten. Wir wissen ja alle, dass auf dieser Zeit, also wer es erlebt hat, in den 80er Jahren, so Mehltau über allem gelegen hat. Ja? Und Sie schreiben: Ich hoffte auf einen Schock, der mich weckt und der mich die Wirklichkeit meiner Existenz wieder spüren lässt. Haben sich die Hoffnungen erfüllt? Das rausgehen und wach werden?
Ja, sicher. Es war ja ein großartiges Erlebnis. Aber also man muss sich das vorstellen, ich hatte Flugasche geschrieben. Das durfte in der DDR nicht erscheinen. Es war im Westen ein großer Erfolg, auch durch Reich Ranitzky, der es eben in der FAZ vorab gedruckt hat. Also ein Mensch, der von seiner eigenen Arbeit abgeschnitten ist, der verliert ja auch irgendwie ja seine Lebensgrundlage. Also man ist Schriftsteller oder Schriftstellerin, damals haben wir immer noch gesagt, wir sind Schriftsteller, und kann das aber nicht leben. Also man hat keinen Kontakt zu seinem Publikum, man hat das ist ja ein komischer Zustand. Ob sich das durch die Reise großartig verändert hat, weiß ich gar nicht, weil ich war in England, ich war in Frankreich, ich war in Amerika, da war ich ja überall überhaupt nicht berühmt, da wusste ja kein Mensch was von mir. Also ich war einfach ein sehr einzelner Mensch. Aber natürlich hatte ich die Welt gesehen, also das hat Horizonte geöffnet, das kann man anders ja gar nicht voraussetzen.
Sie schreiben aber trotzdem, Sie waren überwältigt vom Fremdsein. War das quasi die Unerfahrenheit im Reisen oder war es auch der große Gegensatz zwischen dem Osten und allem anderen, was Sie gesehen haben?
Nee, das fand ich gar nicht so. Und das finde ich auch nicht in den Tagebüchern. Also ich habe mich eigentlich benommen wie ein normaler Mensch. Nur, ich konnte keine Sprachen. Also ich war auch halbwegs sprachlos. Und ich war immer allein. Das ist man ja normalerweise nicht auf Reisen, jedenfalls nicht über so eine lange Zeit. Wobei ich sagen muss, dass man natürlich, wenn man alleine reist, viel mehr und anders erlebt. Also man ist viel, glaube ich, aufmerksamer oder gezwungenermaßen aufmerksamer, weil sonst unterhält man sich und so.
Miteinander, wenn man mit jemandem gemeinsam reist, ja.
Ja, ja. Und also ich habe ja auch wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe in Zügen geschrieben, ich habe in Cafés geschrieben, ich habe auf Parkbänken geschrieben, weil ich konnte ja nur mit mir selber reden.
Ja.
Jemand anders war ja nicht da. Also.
Aber Sie konnten auch die ganze Zeit darüber nachdenken, ob Sie wirklich wieder zurückkehren wollen.
Naja, nee, das war nicht die Frage. Ich hatte einen Sohn, ich hatte einen Mann, also...
Die Frage hat sich für Sie nicht gestellt.
War klar, dass ich zurückgehen werde. Und mein Sohn ging noch zur Schule, war nicht besonders fleißig. Mein Mann schrieb an der Doktorarbeit und wollte das fertig machen. Also die Frage stand nicht.
Ja. Was ich wirklich auch ein schönes Detail fand, Sie schreiben, dass Sie sich erst in New York richtig wohlgefühlt haben. Und da gibt es den erstaunlichen Satz, New York hat auf verblüffende Weise mit Ost-Berlin zu tun. Das müssen Sie jetzt wirklich erklären.
Naja, ich erkläre das ja. Ich sage die Nacktheit und die Erkennbarkeit der Verhältnisse. Und das stimmt da auch. Also in New York erkennt man einfach, oder damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich war lange nicht da, erkennt man die Breite des Lebens, ja. Vom großen Reichtum bis zu großer Armut, bis also die Bowery, wo die Leute drogensüchtig rumliegen, Glanz und Dreck, also ist alles da. Und in Ost-Berlin war auch alles zu sehen. Also ich meinte einfach das, die Erkennbarkeit der Verhältnisse, was man...
Also es gibt keine touristische Oberfläche, die so geschönt ist.
Nein, es ist woanders auch verdeckter. Hm. Und ich habe auch jetzt darüber nachgedacht, warum ich mich in New York von Anfang an, vom ersten Tag an, wohler gefühlt habe als in London oder Paris. Und da habe ich gedacht, warum eigentlich? Und ich dachte, also nachträglich erkläre ich mir das so, also Frankreich, England, das sind festgefügte europäische alte Kulturen. Und in New York steht man und man ist ein Einzelner zwischen ganz vielen anderen einzelnen Menschen. Und ich weiß noch, dass ich da war, es war die erste Hitzewelle, es waren so zwischen 38 und 40 Grad.
Oh.
Und ich stand da in diesem New York und dachte, das hier kann ich.
Ah.
Und ja, und war auch so. Also
ja.
Das war mein glücklichster Aufenthalt.
Ja, Sie haben auch ganz bemerkenswerte Sachen gemacht, zum Beispiel, also in dem fremden, fernen New York haben Sie im Telefonbuch von Manhattan nach den Namen Ihrer Vorfahren aus Osteuropa geschaut,
ja.
Ob Sie den finden, und haben in der Amsterdam Avenue eine Familie, Iglasch, wie spricht es sich genau?
Also es ist ja ein polnischer Name, ja. Und RZ spricht sich wie Isch.
Das heißt?
Also am Ende wie Isch und in der Mitte wie Isch.
Das ist der Name, also, Ihres Großvaters.
Aus, so hieß ich auch, als ich geboren wurde,
ja.
Bis ich 12 war. Ja. Und da habe ich geguckt, ob es die Leute auch in New York gibt. Ja, gab es.
Ja, warum war der Großvater so wichtig, dass Sie sogar in New York daran denken mussten? Sie haben ihm ja später ein ganzes Buch gewidmet.
Ja, ach Gott, ich habe irgendwann, ich weiß nicht wie alt, ich war 12 vielleicht oder 13, beschlossen, dass ich eigentlich nur von meinem Großvater abstamme, weil alles andere hat mir nicht gefallen. Und
es gibt zustimmendes Gelächter im Saal. Ich glaube, da können sich manche reindenken, dass man diese Lieblingsvorfahren hat.
Ich glaube, das geht vielen so, besonders wenn sie in einem bestimmten Alter mit den Eltern oder den Müttern hadern, dass sie denken, davon kann ich nicht kommen. Ich muss aus was anderem kommen. Ja.
Aber es war ja offenbar stark genug, auch die Geschichte, dass Sie dem noch mal ein ganzes Buch gewidmet haben. Also es war ja nicht nur dieses Gefühl des, meine Mutter, Igitt.
Nein, ich habe meine Mutter geliebt und meine Mutter liebte mich auch. Also das ist. Aber ich denke, dass ich bestimmte Eigenschaften nicht von meiner Mutter habe, sondern eben von meinem Großvater.
Ja. Es gibt auch noch andere ziemlich lustige und manchmal auch etwas deprimierende Episoden auf diesen Reisen. Zum Beispiel, wenn Sie eingeladen waren bei diversen Forschergemeinden, bei Germanisten, die sich mit der DDR beschäftigt haben. Das heißt, Sie waren in der Fremde und alle redeten über diese unbedeutende DDR. Also das finde ich jetzt auch wirklich
schräg. Na ja, gut, es gab in Amerika eine große Gemeinde von DDR-Forschern.
Und Amerikaner,
gab,
ja?
Ja, und ich glaube, es gab auch eine Zeitschrift, die hieß GDR Literature oder so. Und die waren dann alle irgendwann nach 1990 ein bisschen arbeitslos oder weiß ich. Ja gut, und da war ich in so einem Lager. Also das muss man sich vorstellen wie eine Jugendherberge, Conway. Und da versammelten sich die ganzen DDR-Forscher. Und da waren auch Leute aus Deutschland eingeladen, unter anderem ich. Und also das war vegetarisch damals schon. Man durfte nicht rauchen im Haus.
Furchtbar.
Für mich ganz schrecklich. Also ich weiß, ich habe dann aus Protest irgendwie in einem Laden ganz rot gefärbte Würstchen gekauft. Gegen das Vegetarische. Aber nein, und das war eine seltsame Stimmung. Also dass man mitten, ich weiß gar nicht, in welchem Bundesstaat, Pennsylvania war es, glaube ich, plötzlich in einer DDR-Atmosphäre gelandet war, ja.
Sie waren ja dann auch später mehrmals noch in Amerika und haben also auch, als die DDR schon vorbei war, an solchen und vergleichbaren Veranstaltungen teilgenommen. Können Sie sich das erklären, warum das so eine Obsession war von dort aus? Oder brauchten die Leute nur einen Forschungsgegenstand? Wie war das?
Ich war mal für so ein Trimester nach Princeton eingeladen und habe dort unterrichtet. Und da gab es eine Buchhandlung von der Universität, also das war schon 92, glaube ich. Und in dieser Buchhandlung gab es Volker Braun, es gab Christoph Hein, es gab natürlich Christa Wolf. Es gab kein Buch von mir, obwohl natürlich bekannt war, dass ich in dieser Zeit da bin. Die waren alle sehr links. Und da passte ich schon damals nicht richtig rein. Es gab kein Buch von mir, aber von allen anderen.
Das ist witzig. Damit kommen wir jetzt nochmal zu dem Zeitrahmen, den diese Edition umfasst. Ich habe es mal so überschlagen. Also annähernd 3/4 des Buches widmen sich der Zeit von 1980, also Flugasche, sage ich jetzt mal, bis 1988. Das ist das Jahr, in dem Sie ausgereist sind mit Ihrer Familie aus der DDR. Und danach gibt es dann Einträge auch mit durchaus größeren Zeitabständen, die dann bis 2021 gehen. Haben Sie einfach weniger Tagebuch geschrieben oder war das eine bewusste Auswahl?
Nee, ich habe danach ganz wenig Tagebuch geschrieben. Das ist einfach so. Da gibt es lauter angefangene Tagebücher, da stehen dann 2, 3 Sachen drin. Mehr nicht, dann fange ich irgendwann 2 Jahre später ein anderes an. Also ich habe auch überlegt, warum das so war. Und ich denke, erstens habe ich damals dann viel für Zeitungen geschrieben. Also gerade während des Prozesses der Einheit habe ich viel für den Spiegel und Zeit und so geschrieben. Und ja, und ich war nicht mehr so viel allein. Ich schreibe offenbar, wenn ich allein bin, Tagebuch meine ich. Und dann habe ich mir überlegt, es deckt sich noch mit etwas anderem. Und das fand ich für mich persönlich dann ganz wichtig. Ich habe mir dann irgendwann einen Computer gekauft. Und ich hatte bis dahin alles immer mit der Hand erstmal geschrieben und dann in die Schreibmaschine und habe immer gesagt, ich denke mit der Hand. Aber allmählich fing ich an, in den Computer zu schreiben. Also es wird sich aber im Computer keine einzige Zeile finden, die so klingt wie Tagebuch. Also weil zum Tagebuch gehört irgendwie die Handschrift.
Ja.
Und seit mir diese Erkenntnis gekommen ist, schreibe ich auch das Bücher wieder erstmal mit der Hand. Und ich glaube, das ist wirklich was anderes.
Es gibt ja da auch eine schöne Episode im British Museum in London, wo Sie in der Handschriftenabteilung sind und die Handschriften berühmter Autoren nochmal anschauen. Was hat Sie daran gereizt?
Ach, Handschriften reizen mich eigentlich schon immer, wenn ich Leute kennenlerne. Gucke ich mir auch deren Handschriften an. wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und also ich finde, Handschriften drücken eine ganze Menge aus über den Menschen, der sie hat. Also Handschriften finde ich interessant. Und wie gesagt, ich schreibe wieder mehr mit der Hand und merke, es gibt wirklich eine Verbindung von Hirn und Hand, die auch beim Formulieren irgendwie hilft.
Ja. Ich möchte noch mal auf den Titel des Buches zurückkommen, auf freundlich, aber ungeduldig. Und
Nein.
möchte Sie noch mal zitieren. Nein?
Freundlich, aber kaum noch geduldig.
Ja, so rum ist es. Ja, genau. Oh, Entschuldigung. Und möchte Sie noch mal zitieren mit einer Selbstbetrachtung. Mein unbotmäßiger Charakter verurteilt mich, ein Talent haben zu müssen.
Da steht aber, ich befürchte, ich habe keins, ich bin nicht mal klug. Ja.
Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Mir ging es um die Unbotmäßigkeit. Ich weiß, dass es im Osten schwer war, unbotmäßig zu sein, aber war es nicht auch so ein Anker der Selbstachtung, wenn man sagen konnte, ich ducke mich nicht, ich mache das nicht alles mit?
Also ich muss mal sagen, dass ich das ja gar nicht mir immer vornehme. Also es gelingt mir nicht, botmäßig zu sein. Es ist mir zu anstrengend.
Ah, Sie sind ja auch durchaus berühmt dafür, auch im positiven Sinne berühmt dafür, für diesen unbotmäßigen Charakter, wenn ich das jetzt mal wirklich als Kompliment auch sagen darf, auch in den, gerade in den letzten Jahren noch mal damit aufgefallen, im Guten. Ja, manchen hat es nicht gefallen.
Nee, das ist aber auch was Zwiespältiges. Ich habe mir das mal überlegt. Also anpassungsfähig, also das heißt, man ist nicht angepasst. Das gilt dann als was Gutes. Aber zum Beispiel auf einer Nordpol-Expedition kann das für die anderen tödlich sein, ja? Also mangelnde Anpassungsfähigkeit, also ich würde es mal so nennen, ist unter bestimmten Bedingungen, gilt das dann als gut. Unter anderen eigentlich kann es auch schlecht sein. Also ich nehme für mich nicht nur in Anspruch, dass es was Positives ist.
Frau Maron, unsere Zeit ist leider um. Wir haben uns unterhalten über Ihre Tagebuchaufzeichnungen, die gerade erschienen sind unter dem schönen Titel Immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und Ihnen allen wünsche ich noch eine schöne Zeit auf der Messe.
Ich danke Ihnen.
Sabine Frank war das im Gespräch mit Monika Maron. Sie hörten eine Aufzeichnung von der Leipziger Buchmesse 2026.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.